Hallo und herzlich willkommen zu Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Heute Folge 136. Kurz zu mir, ich bin kein Literarkritiker, kein Anglist. Ich bin in Bezug auf Agatha Christie einfach nur Leser und Fan. Insofern verpasse ich sicher in den Geschichten und Romanen den einen oder anderen literarischen oder historischen Bezug. Bei mir im Regal stehen etliche Bücher zu Agatha Christie, Biografien, Sekundärliteratur über ihre Häuser, ihre Gifte, ihre Indizien. Und das Internet ist auch eine Informationsquelle, die nicht zu verachten ist. Wikipedia an erster Stelle. Insofern versuche ich zu jedem Werk an Hintergrundinfos zu liefern, was ich finden kann. Aber eine große Rolle spielt für mich, ob ich und wie ich beim Lesen berührt wurde. Ich bin ein großer Fan der vielen Kurzgeschichten von Agatha Christie. Die werden nämlich oft unterschätzt oder übersehen. Wahrscheinlich sind sie dann doch häufig als literarische Konstrukte nichts Besonderes. Sie sind auch heute oft nicht mehr wirklich modern, manchmal überraschend modern. Aber ganz viele dieser Kurzgeschichten berühren mich tief. So auch die heutige Geschichte. Die heutige Geschichte, The Lamp, die Lampe, ist eine sehr kurze Geschichte. In meiner Ausgabe nur 10 Seiten lang. Aber sie ist trotzdem eine ganz besondere. Eine klassische Gruselgeschichte, könnte man sagen, aber sie hat doch eine ganz eigene Tragik und sie hat doch den einen oder anderen, zumindest emotionalen Twist, schließlich sogar eine Art Happy End. Wann The Lamp geschrieben wurde, ist völlig unklar. Sie erscheint, wie viele andere Geschichten, die mit dem Übernatürlichen spielen, 1933 im Sammelband The Hound of Death. Und seit einigen Jahren ist dieser Band auch auf Deutsch in der originalen Zusammensetzung im Atlantik Verlag erhältlich. Titel: Der Hund des Todes. Es ist also völlig unklar, wann Agatha Christie diese Geschichte geschrieben hat. Vielleicht in der ersten Hälfte der 20er, weil sie so vom Setting her doch ziemlich nah an dem dran ist, was Agatha Christie selbst in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg oder kurz danach erlebt hat. Dazu aber später. Zunächst mal zum Titel, The Lamp, die Lampe. Dieser Titel führt insofern ein wenig in die Irre, als in der Geschichte eigentlich gar keine reale Lampe vorkommt. Wer an einen Geist in einer Öllampe denkt, ist völlig auf der falschen Fährte. Die Lampe ist hier ein Symbol. Ein Symbol für menschliche Fantasie. Für die Wahrnehmungsfähigkeit, für Dinge, die hinter dieser Welt liegen. Man könnte sagen, für das Übernatürliche, für das Übersinnliche. Aber auch für das, was Menschen ihr eigenes Schicksal aufzeigt oder sie neue Wege gehen lässt, obwohl sie selbst eigentlich gar nichts wahrnehmen können. Der Titel ist einem Gedicht entlehnt, das auch in der Geschichte zitiert wird. What lamp has destiny to guide? Her little children stumbling in the dark. A blind understanding, heaven replied. Welche Lampe hat das Schicksal, um zu leiten seine kleinen Kinder, die im Dunkeln stolpern? Ein blindes Verständnis, antwortete der Himmel. Dieses Gedicht stammt aus dem Rubaiyat of Oman Khayyam, einer vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, aber eigentlich auch im gesamten 20. Jahrhundert unglaublich bekannten und einflussreichen Gedichtsammlung. Die Gedichte in dieser Sammlung wurden Omar Khayyam zugeschrieben, einem persischen Naturwissenschaftler, ja vielleicht auch Dichter, im 11. und 12. Jahrhundert. Sie wurden 1859 in einer relativ freien Übersetzung von dem englischen Schriftsteller Edward Fitzgerald veröffentlicht. Und Agatha Christie hat sie mit Sicherheit damals schon als Kind in der Bibliothek ihres Vaters entdeckt. Agatha Christie selbst, aber auch zum Beispiel Stephen King, benennen Werke nach einem der Gedichte, nämlich das mit The Moving Finger beginnt. Aber zurück zu diesem Gedicht. Es geht darin um die instinktive Erkenntnis, die nichts mit Wissen und Gelehrsamkeit zu tun hat. Eine Erkenntnis, die offen ist für das Übernatürliche, eine andere Welt. Für das Schicksal, das diese reale Welt und eben diese andere Welt oder die Welt nach dem Tod oder wie auch immer miteinander verbindet. Das ist eine Erkenntnis für Wesen, die in dieser anderen Welt leben, die uns berühren, obwohl sie eigentlich nicht real sind. So wird das zumindest in dieser Geschichte gedeutet. Ich habe gar keine Ahnung, ob das in dem ursprünglichen Gedicht irgendwie anschlussfähig ist. Und es spielt eine sehr große Rolle, in welcher Weise Menschen diese Wirklichkeit wahrnehmen können. Und die ist, so zumindest die Argumentation in der Geschichte, diese Wahrnehmungsfähigkeit ist bei Kindern viel ausgeprägter als bei Erwachsenen. So können die drei Hauptpersonen dieser Geschichte den Geist, um den es geht, alle ganz unterschiedlich wahrnehmen. Geoffrey, ein kleiner Junge, kann den Geist sehen. Mr. Whitburn, sein Großvater, kann ihn zumindest hören. Und Mrs. Lancaster, Geoffreys Mutter, und die bekommt über weite Strecken der Geschichte überhaupt nichts von ihm mit, weil sie sozusagen diese Wahrnehmungsfähigkeit nicht mehr hat. Mich hat das aber auch an Agatha Christie selbst erinnert, die als Kind eine unglaublich hohe Vorstellungskraft hatte. Sie war ja, sie war kein Einzelkind, aber ihre beiden Geschwister waren ungefähr 10 Jahre älter. Die waren, als Agatha Christie da in ihrem riesigen Elternhaus aufwuchs, da waren die auf dem Internat, also die sah sie sehr selten und ihre Eltern liebten sie sehr, aber es war damals halt nicht üblich, dass Eltern den ganzen Tag mit ihren Kindern sich beschäftigten und mit ihnen spielten. Und gut, es gab Kindermädchen und sowas, aber einen großen Teil des Tages war Agatha Christie auf sich selbst gestellt, musste sich selber was ausdenken, um ihre Langeweile zu vertreiben, und eigentlich fand sie das gar nicht schlecht, denn sie war gerne alleine unterwegs, und so dachte sie sich imaginäre Freunde aus. Sie hatte sozusagen das Gefühl für eine Welt, die hinter dieser Welt liegt, obwohl sie sich immer klar war, dass das eine erfundene Welt war, und doch war es für sie auch sehr real. Zum Beispiel dachte sie sich Geschichten über Katzen aus, eine Katzenfamilie, die ganz unterschiedliche Charaktere hatten, die eigene Namen hatten, und der Vater, der Katzenvater, war ein Pirat. Also insofern war das wirklich eine sehr interessante und intensive Welt, in die sie sich da begab, und mit diesen imaginären Freundinnen und Freunden spielte sie auch, erlebte sie Abenteuer, und die gehörten zu ihrem Leben dazu. Das hat sie ja später auch in ihrem so ein bisschen autobiografisch angehauchten Roman Giant's Bread, den hat sie als Mary Westmacott veröffentlicht, da hat sie das in so ein bisschen geschildert, indem sie die Kindheit von Vernon Dyer, dem Hauptprotagonisten, schildert, der wirklich ein Einzelkind ist, der aber tatsächlich sich dann eine ganze Armee von imaginären Freunden ausdenkt, die ihn durch seine Kindheit begleiten. Insofern ist da durchaus was Biografisches. Auch dieses riesige Haus, in dem sich das Ganze hier abspielt, das erinnert ein bisschen an die vielen Häuser, die Agatha Christie selbst bewohnt, und natürlich auch an ihr Elternhaus, das vollgestopft ist bis unter das Dach mit irgendwelchen Sachen, die mal gesammelt wurden von ihrem Vater und ihrer Mutter. Und die natürlich für ein Kind ein völliges Paradies war. Nun gut, zurück zu dieser Geschichte. Diese Geschichte, The Lamp, die Lampe, ist sehr kurz, sagte ich ja schon. Das ist vielleicht auch eine Schwäche, denn ich finde, die Geschichte ist so gut, da ist so viel drin, die hätte einige Seiten mehr gut vertragen können. Und auf der anderen Seite ist es halt nicht die Art von Agatha Christie, Dinge auszuwalzen und breit auszumalen. Sie ist, ihre Stärke sind nicht Beschreibungen, sondern Dialoge. Und sie liefert uns eigentlich in wenigen Schritten alles, was wir brauchen. Wir haben ein großes, altes, rätselhaftes Haus, ein Paradies für ein Kind oder hier eigentlich sogar für 2 Kinder. Wir haben eine kleine Familie, die in dieses Haus zieht. Die Witwe, Mrs. Lancaster, pragmatisch, tüchtig, die aber ihren kleinen Sohn ganz allein durchbringen muss. Geoffrey, von dem war ja schon die Rede. Naja, ganz allein muss sie es nicht tun, denn da ist ja noch ihr Vater, Mr. Whitburn. Der ist auf der einen Seite ein sehr lebenskluger Mann, auf der anderen Seite nach wie vor so etwas wie ein Träumer. Und er sagt das selbst, er hat sich so ein bisschen was von seiner Kindheit bewahrt, und deshalb kann er den Geist zumindest hören. Zur Familie gehören dann noch eine Nanny und mehrere Dienstmädchen, die an der einen oder anderen Stelle erwähnt werden, die aber eigentlich für die Handlung selbst keine Rolle spielen. Sie deuten aber darauf hin, dass die Geschichte kurz vor oder kurz nach dem Weltkrieg spielt, vielleicht in einer Zeit so wie in Agatha Christies eigener Kindheit, also am Beginn des 20. Jahrhunderts, als sich solche Familien noch Dienstboten und sogar mehrere Dienstboten leisten konnten. Und dieses große Haus ist ein Spukhaus. Der Makler, als Mrs. Lancaster das Haus besichtigt, erzählt die Geschichte widerwillig. Er erzählt von einem Vater, der vor ungefähr 30 Jahren mit seinem kleinen Sohn in dieses Haus eingezogen ist. Der Vater ist offenbar vorher in kriminelle Geschäfte verwickelt worden. Vielleicht sucht er in diesem Haus Zuflucht und er verbietet deshalb seinem Sohn, das Haus zu verlassen. Es sei zu gefährlich. Und dann reist er aber nach London und dort holt ihn seine Vergangenheit ein und er gerät in Schwierigkeiten und er erschießt sich. Das ist jetzt das Tragische. Der Sohn verlässt das Haus nicht, wie ihm der Vater aufgetragen hat, und er verhungert. Und seitdem sucht er offenbar als Geist dieses Haus heim und er kann nicht von diesem Haus loslassen. Und das äußert sich dann durch Fußgetrappel und Schluchzen in der Nacht. Sehr schnell bemerkt die kleine Familie, dass mit diesem Haus etwas nicht stimmt. Und der kleine Joffrey, der das Haus mit seinen ungezählten Spielmöglichkeiten sofort abgöttisch liebt, der begegnet dort im Dachboden einem kleinen Geisterjungen, der mit ihm spielen will. Aber noch funktioniert das nicht. Das Ende der Geschichte kommt dann sehr schnell, klar, kurze Geschichte. Und auf der einen Seite ist es ein sehr tragisches Ende. Auf der anderen Seite, aus Gründen, die wir erst ziemlich am Ende erfahren, ist es auch ein glückliches Ende. Ein Ende, an dem sich Mrs. Lancaster verändert hat und an dem das Schicksal auf ganz besondere Art seine Kinder, die im Dunkeln tappen, um nochmal zu diesem Gedicht zu kommen, das Schicksal also seine Kinder begleitet hat und so etwas wie ein Happy End herbeigeführt hat, obwohl man das, obwohl das an dieser Stelle ohne den Blick in die andere Welt nicht möglich gewesen wäre. Also eine Geistergeschichte, eine klassische Geistergeschichte, die Agatha Christie, finde ich, aber auf ihre ganz eigene Art färbt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie heute, wenn sie heute schreiben würde, auch Fantasy schreiben würde. Sie hat die Vorstellungskraft dazu und sie umkreist dieses Genre, das es ja damals noch gar nicht gab, sie umkreist dieses Genre sehr häufig in den 20ern und Anfang der 30er Jahre. Und sie unternimmt von verschiedenen Seiten Vorstöße in das Gebiet von Fantastik, Grusel und Horror. Nie weite Vorstöße, auch immer nur ganz kurze Vorstöße mit Kurzgeschichten. Fast immer sind das berührende Geschichten, weil offenbar hat sie das Gefühl, dass sie durch die Hinzunahme dieser anderen Welt, sei sie nun real oder nicht real, etwas an Menschen beschreiben kann, was sie sonst nicht könnte. Und auch in ihren realistischen Kriminalromanen gibt es immer diese zweite Ebene, diese zweite Welt, die plötzlich aufblitzt. Und in der Regel ist es ein Mord, der dazu führt, dass plötzlich Dinge ans Tageslicht kommen, die man vorher gar nicht gewusst hat, dass plötzlich sozusagen eine zweite Realität zum Vorschein kommt, die viel stärker ist als die Realität, die Fassade, mit der man es bisher zu tun haben glaubte. Klar, das ist an der Stelle, das ist dann keine irreale, keine übernatürliche Welt, aber es hat so eine ähnliche Funktion. Und an manchen Stellen eben in diesen Geschichten unternimmt eben Agatha Christie den Schritt, dass sie diese andere Wirklichkeit, die unsere Wirklichkeit verändert, eben in eine andere Welt verlegt. So wie hier, und hier finde ich einerseits sehr untypisch für sie und auf der anderen Seite sehr gelungen. Es hat mich, die Geschichte hat mich sehr berührt. Naja, nach dem Sammelband, also nach 1933, hört dieses Kreisen um das Genre des Fantastischen hört bei Agatha Christie fast vollständig auf. Das finde ich schade. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich Klagen auf hohem Niveau, denn wenn sie Fantasy geschrieben hätte, dann wären uns wunderbare Detektivromane vorenthalten worden. Insofern und abschließend, ich halte The Lamp, die Lampe, für eine kurze, vielleicht zu kurze, aber trotzdem hervorragende Geschichte, in der Agatha Christie Tragik und Erlösung ausbalanciert und zu einem stimmigen Ende bringt. Und diese Geschichte wird mich, glaube ich, noch eine Weile begleiten. Beim nächsten Mal geht es zum letzten Mal um eine Geschichte aus dem Sammelband The Hound of Death, die letzte Geschichte, die noch übrig ist. Und das ist nochmal eine wirklich seltsame, hochinteressante Geschichte mit einer Geisterkatze. Aber keine Geschichte mehr für heute, denn für heute soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.